Herzlich willkommen bei Oberösterreich ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Mein Name ist Andreas Zemisch. Ich begrüße Frau Dr. Sonja Kleindorfer, die Leiterin der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle in Grünau im Almtal. Liebe Sonja, wir sind per Du in Oberösterreich und ich freue mich, wenn du dich kurz selber nochmal vorstellst.
Danke für die Einladung, Andreas. Es ist schön, hier zu sein. Ja, ich heiße Sonja, ich komme aus Philadelphia ursprünglich und bin enthusiastische Verhaltensforscherin. Also das ist meine Lebenspassion, das Verhalten der Tiere, das besser zu verstehen. Und seit 2018 bin ich die Leiterin der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle in den Fußstapfen von Konrad Lorenz und Kurt Kottreschall. Das ist eine große Ehre.
Fantastisch. Wir bewegen uns in Oberösterreich dennoch. Wo liegt denn das Grünau im Almtal für alle Zuhörerinnen? Wie erreicht man das denn und wo liegt es?
Ja, Grünau im Almtal ist wunderschön. Das ist ein Tal, das mündet dann, endet im Totengebirge im Westen Österreichs. Der Almsee ist der Ursprung der Wasserquelle. Das Wasser sprudelt also von unten hoch. Man sieht die Bläschen, das ist von alten geologischen Prozessen. Und das Wasser ist so klar türkis und hellblau und absolut frisch. Und unsere Graugänse trinken dieses Wasser täglich. Ist ein wunderschöner Ort.
Fein, da können Menschen, die zuhören, jederzeit kommen. Können sich das auch anschauen?
Ja.
Ja?
Ja, herzlich willkommen. Also das Almtal hat Cumberland Wildpark zum Beispiel. Da kann man jederzeit auf Besuch kommen und bei unserer Forschungsstelle kann man auch Führungen über den Wildpark anmelden. Das machen wir sehr gerne. Und unsere Graugänse sind überall im Tal zu sehen. Also wenn Sie beringte Graugänse sehen, dann wissen Sie, dass sie die Nachkommen von Konrad Lorenz sind, die ja seine Schar.
Klasse. Also dieser Podcast, das merke ich jetzt schon, wird das Leben unserer Zuhörerinnen verändern, weil du strahlst und bist neudeutsch on fire. Jetzt hast du den Ort so gut beschrieben, so schön beschrieben. Was macht denn den Ort auch speziell für die Erforschung von Graugänsen und Raben? Ist Hintergrund, dass Konrad Lorenz dort geforscht hat oder gibt's spezielle Gründe, dass es speziell dort für euch interessant ist, vom ökologischen Umfeld meinetwegen, die Tiere dort zu erforschen?
Konrad Lorenz übersiedelte im Jahr 1973 mit seiner Schar 149 Graugänse waren es von Seewiesen und die hat er im Auto gepackt, das muss man sich vorstellen. Also diese Gesichtsausdrücke der Graugänse, ich kann mir vorstellen, dass sie nicht sehr erfreut waren. Aber er hat sie übersiedelt und aufgrund von einer Freundschaft mit Otto König zum Beispiel wurde ihm auch ermöglicht, dass er im Almtal seine Graugansforschung weiterführen konnte. Glücklicherweise hat er dann 6 Monate nach dieser Übersiedlung den Nobelpreis bekommen. Und dann hat die Akademie der Wissenschaft die finanzielle Unterstützung übernommen und diese Legende der Graugansforschung ist dann weitergeführt worden ab dem Jahr 73 im Almtal. Sie begann aber im Jahr 52 und somit sind die Graugänse die am besten untersuchte Tiergruppe auf der ganzen Welt.
Spannend.
Also wir wissen mehr über Graugänse als über jede andere Tierart.
Spannend. Und was hat dich denn persönlich dazu motiviert, in diese Forschungsrichtung zu gehen? Gibt's da ein Heureka-Erlebnis oder war es der Nobelpreis von Konrad Lorenz oder was hat dich persönlich dazu bewogen?
Ich glaube, meine Oma hatte eine große Rolle. Sie hat nämlich alle streunende Katzen und Hunden mit nach Hause gebracht, als ich in Philadelphia aufgewachsen bin. Und wir hatten einen Nachbar, Mr. und Mrs. Hayden, die waren so sehr enthusiastische Pflanzenkundler. Das muss man sich vorstellen, in einem sehr urbanen Bereich, also Großstadt Philadelphia. Und als ich die Haydens gesehen habe mit ihren Gesichtsmasken, weil ich glaube, sie hatten auch Pollenallergien, das war immer sehr faszinierend, dass sie trotzdem Pflanzen sehr gerne untersucht haben, dass man seine Passion ausleben konnte. Und aufgrund von all den Tieren, die meine Oma mit nach Hause gebracht hat, habe ich schon früh gewusst, dass jede Katze eine andere Persönlichkeit hat, jedes Hund hat eine andere Persönlichkeit. Und als ich zur Uni gegangen bin, erst dann ist mir klar geworden, man kann das als Beruf nachgehen. Mhm. Das war also fern von jedem Gedanken, dass man Verhaltensforschung wissenschaftlich untersuchen kann. Aber es lag mir, weil ich diese persönliche Aha-Moment hatte, ohne dass es sehr bewusst war, glaube ich, als junges Mädchen, dass jedes Wesen anders ist. Und weil ich so einige Beispiele hatte von Erwachsenen, meine Oma, die älteren Nachbarn, die sich für ihr Interesse eingesetzt haben. Und diese Komponenten sind zusammengeflossen und waren dann sozusagen der Funke, wo ich gesagt habe, oh, das könnte ich machen. Und das ist also eine Passion. Ich kann es nicht erklären, aber ich liebe Tiere und ihr Verhalten fasziniert mich. Und natürlich habe ich von Konrad Lorenz gehört, als ich dann an der Uni war und war auch sehr neugierig, als ich gehört habe, dass Kurt Kottreschall in der Pension gegangen ist, habe ich mich beworben für diese Stelle, denn ich war sehr neugierig, was Kurt bewegt hatte und was Konrad Lorenz so fasziniert hat.
Und gibt's denn bei der Beobachtung, bei der Verhaltensforschung, bei der Beobachtung spezielle Parameter? Ist das auch eine ethische Herausforderung vielleicht den Tieren gegenüber? Sind die gefangen und werden in manchen, ja, vielleicht unnatürlichen Settings jetzt beobachtet? Oder wie stelle ich mir das vor? Wie beobachtet ihr die Tiere und wie setzt ihr, vielleicht hast du ein konkretes Beispiel, auch um auf neue Erkenntnisse zu stoßen?
Ja, ich arbeite grundsätzlich nur mit in freier Wildbahn lebende Tiere. Ich finde das sehr wichtig, weil wir gerade in einer Zeit der Biodiversitätskrise auch leben und die Lebensräume der Tiere stark reduzieren und daher auch die Anzahl der Populationen. Also ich arbeite im Freien und die Einsichten, die wir gewinnen, können zum Beispiel für Umweltschutz, aber auch für Tierwohl verwendet werden. Als Beispiel. Konrad Lorenz hat gesagt, er könnte jede Graugans anhand vom Gesicht erkennen. Ich habe das getestet. Wir haben also KI entwickelt und tatsächlich, es hat 2 Jahre gedauert, aber wir haben 6000 Fotos von jeder Graugans, linke Seite und rechte Seite des Gesichts und dann ein KI-Programm entwickelt. Und ja, KI kann also die Identität der Graugans anhand von einem Foto eindeutig erkennen mit 98% Richtigkeit. Wenn ich also ein Foto von Julian hochlade, dann sagt mir das Programm, das ist Julian.
Und ist Julian denn, ganz allgemein, ist Julian denn verpartnert? Wie leben Graugänse denn?
Julian in dem Fall also ist Single, aber er war lange verpartnert. Er ist unser Ältester im Jahr 2000 geschlüpft. Die Graugänse leben in Scharen und sie haben extrem komplexe soziale Beziehungen. Es gibt also unverpaarte Graugänse, glücklich verpaarte Graugänse, unglücklich verpaarte Graugänse, Gänse, die in Trios leben und homosoziale. Und dieses Mythos, es gibt nur die Monogamie bei den Graugänsen, das ist ein Bild, das wir gerne sehen würden, aber eigentlich existiert das nur in, sagen wir, 20-30% der Fälle. Und dann gibt es eben diese Trios und andere Formen des sozialen Zusammenseins. Und wenn ich sage 30%, meine ich langfristige Monogamie. Viele der Graugänse sind geschieden, viele werden dann verwitwet und paaren sich dann aufs Neue und so weiter.
Bleiben die Graugänse ihr Leben lang im Almtal oder wandern die auch aus, um Bilder zu verwenden? Sind die plötzlich in Gmunden oder in Norditalien wieder anzufinden oder bleiben die da?
Grundsätzlich bleiben sie, weil die Graugänse im Almtal werden zusätzlich gefüttert. Und man hat uns lange vorgeworfen, kann man sagen, dass die Almtaler Population nicht normal sei. Und da haben wir am Neusiedlersee, wo es 6000 freilebende Graugänse gibt, GPS-Sender montiert. Und von diesen 30 Graugänsen mit GPS-Sendern am Neusiedlersee sind 15 das ganze Jahr über am Neusiedlersee geblieben. Also 15 waren sesshaft, genauso wie unsere im Almtal sesshaft sind. 15 sind überall durch die Nordhemisphäre geflogen. Eine gewisse Johanna zum Beispiel fliegt jedes Jahr im August nach Berlin, seit 4 Jahren, das wissen wir. Und sie fliegt im Februar immer runter, 50 Meter von dort, wo sie ihr Nest im Vorjahr gehabt hat, baut sie dann ein neues Nest. Es ist sehr ortstreu. Antonio hingegen fliegt nach Spanien, Gustav nach Deutschland. Von den 15, die also anderswo fliegen. Von unseren Almtaler Graugänse gibt es auch welche, die wegfliegen und dann zurückkommen. Zum Beispiel Lavender war unglücklich verpaart. Und das wissen wir, wenn in einer Graugans-Paar sie nicht responsiv sind, wenn der eine ruft und die andere nicht antwortet, wenn der eine weggeht und die andere folgt nicht, das ist dann keine gute Partnerschaft. Ja,
erkennen sich diese Tiere untereinander, erkennen sich die auch selbst?
Ja, sie erkennen sich selbst nicht, aber sie erkennen andere. Das haben wir getestet, indem wir, nachdem wir das KI entwickelt haben für jedes Gesicht, dann lebensgroße Fotos aufgestellt. Und wenn sie ein Foto von sich selber gesehen haben, dann haben sie es angefaucht. Wenn sie aber ein Foto von ihrem Partner gesehen haben, dann haben sie Kontaktrufe gegeben und neben dem Foto gefressen. Wenn es ein Foto vom Rivalen war, weil es gibt Streitigkeiten und Rivalitäten, sehr starke sogar, dann haben sie dieses Foto absolut gemieden.
Und sie erkennen die Menschen? Sie erkennen dich? Ja?
Ja. Wenn man einer Graugans etwas Gutes tut, dann hat man einen Freund fürs Leben. Wenn man eine Graugans beleidigt, dann hat man kein gutes Leben mehr.
Wie beleidige ich eine Graugans?
Was?
Wie beleidige ich eine Graugans? Ich will es
auf
nicht
Steine
tun, aber
schmeißen zum Beispiel. Ah. Oder ja, also mit einem Hund, wenn man einen Hund hat und dieser Hund jagt dann die Graugänse,
und
dann ist das ein
Versagen. Ist es in der umgekehrten Richtung auch so? Bisher klingt das, und soll ja auch so bleiben, sehr sympathisch, aber können Graugänse jetzt auch mich nicht mögen oder meinen Hund eben und mich dann jagen, meinetwegen?
Wenn Sie eine schlechte Erfahrung haben mit einem Menschen, dann können Sie generalisieren. Wenn Sie angegriffen worden sind von einem Mensch mit Hut und dann sehen Sie das nächste Mal einen Mensch mit Hut, dann sind Sie erstmal skeptisch gegenüber Menschen mit Hut zum Beispiel. Und deswegen, es liegt schon an uns Menschen, welche Beziehung wir zu den Tieren haben wollen. Wir haben die sehr viele Pflanzenfresser leider schon aus dem Ökosystem getan. Wiesent zum Beispiel, die Kühe weiden nicht mehr und so weiter. Und die Graugänse brauchen kurzes Gras. Und wenn also die Pflanzenfresser, die großen Pflanzenfresser nicht mehr existieren, dann sind sie angewiesen auf kurzes Gras, wie zum Beispiel bei Golfplätzen und Badeplätzen. Mhm. Und dann kommen sie in Konflikt mit uns Menschen, weil wir wollen natürlich nicht ihr Kot, also ihre Abgabe, das die Graugänse ja sehr häufig produzieren. Und das ist nicht, deswegen sind sie nicht gern gesehen bei Golfplätzen und Badeplätzen.
Wie alt werden Graugänse denn?
25 Jahre. Sie können sehr lange leben. Wir hatten letztens vor einem Monat einen Fall. Joshua hieß er. Er war 21 Jahre alt, also eine sehr erfahrene Graugans. Wir haben ihn beobachtet in der Früh und er hat sich gesonnt und das ging ihm gut. Wir haben also ein Verhaltensprotokoll gemacht. Und dann waren plötzlich die 15 Gössel, das sind die Gänseküken dieses Jahr, alle auf einmal weg. Und wir haben gedacht, um Gottes Willen, da ist irgendwas passiert. Wir haben uns verbreitet im Tal, um diese Gössel zu suchen. Und erst so habe ich Joshua gefunden, und zwar seine Beine habe ich gesehen, während ein Bär ihn gefressen hat im Wildpark. Nala hieß dieser Bär. Und das war also der Tod von Joshua. Nala hat sich sehr gefreut und dann am Rücken gestreckt und also hatte eine gute Mahlzeit, unser Joshua. Die Gössel übrigens waren in Steyr, sie haben einen kleinen Ausflug gemacht und kamen zwei Tage später zurück. Das wissen wir, weil eine Tierärztin uns angerufen hat mit einer Sichtung von den Gösseln in Steyr. Also unsere Gänse fliegen schon herum. Es sind viele Fragen aus dieser Geschichte, zum Beispiel, warum geht eine so erfahrene Graugans in ein Bärgehege, um dort seinen Tod zu erfahren? Also ich verstehe es nach wie vor nicht, aber an diesem Beispiel, ja, sie leben circa, also können 21, 25 Jahre alt werden, aber es sind viele Gefahren.
Dir zuhörend, das entwickelt oder gestaltet, generiert Bilder in meinem Kopf. Heißt, so eine Arbeit von dir oder anderen aus eurem Team, wie darf ich mir das vorstellen? Bewegst du dich den ganzen Tag im Freien? Hast einen festen Platz und wartest, ob die Tiere zu einem Platz XY kommen? Oder du hast eingangs gesprochen von KI-entwickelten Methoden zur Erkennung von Gesichtern auch. Oder habt ihr zum Beispiel bereits Drohnen fliegen, die manche Tätigkeit für euch übernehmen und Bilder produzieren? Oder wie schaut dein Tag aus?
Wir haben eine Gruppe von Studierenden, sehr motivierte Studierende aus aller Welt. Im Vorjahr waren es 22 Länder, die bei uns gearbeitet haben, beziehungsweise als Studenten, Freiwillige und so weiter unterwegs waren. Die Graugänse haben ihre Traditionen. Also wir wissen circa, wann zu welcher Tageszeit sie wo sind. Und dann gehen wir zu diesen Plätzen und machen unsere Verhaltensprotokolle. Die Experimente sind im Freiland immer, wie zum Beispiel das mit dem Bild, das ich gerade beschrieben habe. Wir machen aber auch Experimente mit Tonaufnahme und wie sie auf die Lautäußerungen von ihrer Mitgenossen reagieren. Also zusätzlich zu einem individuellen Gesicht hat jeder Graugans eine individuelle Stimme. Und jeder weiß, wenn Leia ruft, das ist Leia, wenn Joshua ruft, das ist Joshua oder war Joshua, wo er seinen Tod vor einem Monat erlitten hat. Und ja, die technologische Entwicklung der Moderne, wir verwenden sie auch an den Graugänsen, weil unsere Graugänse sind individuell markiert und wir kennen jedes von jedem Ei, das gelegt worden ist, bis zum letzten Atemzug das Leben dieser Tiere. Das ist eine hervorragende Population, um dann die neue technischen Innovation zu testen und dann die Einsichten mit diesem KI für Gesichtserkennung zum Beispiel an für vom Aussterben bedrohte Tiere zu verwenden mit Drohne, weil dann kann man jetzt mit einem Video zum Beispiel oder ein Fotoapparat Fotos nehmen von anderen Tierarten mit dem KI-Know-how, dass man die Gesichter erkennen kann.
Jetzt hast du zum Zeitpunkt, da wir dieses Gespräch aufzeichnen, Sonja, ist eine ganz aktuelle Meldung über meinen Instagram-Account gelaufen, dass du über Bild der Wissenschaft, soweit ich das mitverfolgt habe, einen Preis für ein Sachbuch gewonnen hast. Was ist das für ein Buch und was ist das für ein Preis?
Ja, danke. Das war eine sehr schöne Überraschung diese Woche. Wissensbuch des Jahres 2024 verliehen zu bekommen für das Buch Die erstaunliche Welt der Graugänse. Das habe ich letztes Jahr geschrieben und in diesem Jahr März veröffentlicht. Anlässlich 50 Jahre Konrad-Lorenz-Forschungsstelle, anlässlich 50 Jahre Verleihung des Nobelpreises an Konrad Lorenz. Und ich wollte der Frage nachgehen, was können wir denn noch von den Graugänsen lernen? Sind sie noch relevant?
Und sind sie relevant?
Also ja. Ich würde sagen, ja, weil wir sie so gut verstehen. Und dennoch ist für jede Generation haben wir neue Fragen. Jetzt haben wir Fragen betreffend Klimawandel. Oder Fragen betreffend, wie können wir KI verwenden, nützlich für die Untersuchung von Populationen. Und die Fragen gehen also nie aus. Und deswegen ist es auch sehr nützlich, eine gut untersuchte Population zu haben, wo man nicht nur Fragen stellen kann, aber auch die Antworten interpretieren kann, weil wir das System so gut verstehen.
Lässt sich denn zu dem Stichwort Klimawandel in Kürze etwas sagen? Hat das Auswirkungen auf
unsere
in Oberösterreich?
Ja, unsere Graugänse sind Gewinner vom Klimawandel. Also im Almtal hat sich in der Tat in den letzten 30 Jahren die Temperatur um 1,5 Grad erhöht und unsere Graugänse sind Gewinner. Sie legen früher ihre Eier, weil da weniger Schnee ist, mehr Gras. Sie haben mehr Zeit, Gras zu fressen und ihnen geht's besser. Sie verbreiten sich.
Du hattest vorhin, wenn ich richtig zugehört, habe ein Bild gemalt mit Staunen und ich selbst habe jetzt kürzlich ein Buch gelesen. Ich hoffe, du hilfst mir dann mit dem Namen, dass ich den Namen richtig ausspreche, von Herrn Thomas Bugnier über Raben. Und dieses Buch trägt den Titel, oder wenn ich mich richtig erinnere, war ein Subtext, eine Geschichte des Staunens, auch über Raben. Sind die vergleichbar im Sozialverhalten und vielleicht auch in der Intelligenzausformung Raben und Graugänse?
Ja. Ich sage immer zum Thomas Bugnier, deine Aufgabe war es, die Welt davon zu überzeugen, dass Kohlkraben gescheit sind. Das ist eine leichte Aufgabe, weil jeder glaubt das sowieso. Meine Aufgabe ist es, die Welt davon zu überzeugen, dass Graugänse genauso gescheit sind wie die Kohlkraben. Und Thomas sagt zu mir, ja, aber eins können sie nicht, deine Graugänse. Ich habe gesagt, ja, was denn? Ja, umgekehrt vom Ast hängen. Und ich denke mal, also wenn der Kohlkraber-Experte das sagt, unsere Graugänse sind extrem schlau, weil alles sie frisst. Also so Beutegreifer von der von der Luft und vom Wasser, Fischotter, vom Land, die Füchse, also und eine Graugans schmeckt einfach sehr gut. Und da sie so intensiv bejagt wird, ist sie extrem intelligent, aber Pflanzenfresser. Die Kohlgraben sind unglaublich schlaue Wesen auch und unglaublich spannend in ihrer Fähigkeit, aber sie sind Aasfresser, die Kohlgraben. Und sie gehen also auf Kadaver und versuchen dann, das frisch erlegte Fleisch sozusagen zu klauen von zum Beispiel Wölfen, die das gerade erlegt haben oder wenn andere
und
Tiere.
Und interagieren diese Tiere miteinander, Graugänse und Raben? Wie ist deren Verhältnis zueinander?
Eigentlich nicht, weil die Graugänse Pflanzenfresser sind und die Kohlkrabben Aasfresser und da überlappen sie sich nicht sehr. Nein, aber...
Ich komme gleich wieder zurück auch auf die Graugänse und dein Thema und die Zukunft. Die Zeit läuft ja auch im Rahmen unseres Gesprächs. Aber was mich schon noch interessiert ist, Raben haben, gibt es Zuordnungen wie Rabeneltern, Rabenmütter? Mhm. Ist das denn so?
Naja,
sind also, das schlechte Eltern?
Nein, schlechte Eltern nicht. Eine Ähnlichkeit haben Raben und Graugänse und das habe ich mit meiner Masterstudentin Anna Fabri zusammen mit Thomas untersucht bei den Raben, dass die Bettelrufe der Rabenküken nicht unterscheidbar sind, genauso wie die kleinen Wiwi-Rufe der Graugänse auch nicht unterscheidbar sind. Aber in beiden, bei Graugänsen und Raben, entwickeln sie sich zu einer Individualitätsstimme, ein Individualitätssignal im Erwachsenenalter. Also genauso wie jeder Graugans eine andere Stimme hat als Erwachsener und jeder weiß, wann Lea ruft oder Joshua gerufen hat oder Edis ruft. Bei den Kohlkrabben ist es genauso. Die Haarfutterrufe sind individuell unterschiedlich in den Erwachsenen. Aber bei den Jungtieren hören sie sich alle gleich an. Und das ist gleich bei Raben und Graugänse. Und da kam, also bei den Kohlkrabben ist es so, dass die Eltern, also ich glaube, die Väter bevorzugen es, die Söhne zu füttern, wenn ich mich nicht täusche. Und dadurch, dass die Töchter Raben ihre Identität tarnen, dann ist es eher wahrscheinlich, dass sie auch was Futter abbekommen. Mhm. Also man kann vielleicht eine Neigung habe, Rabeneltern zu sein, aber die natürliche Selektion sorgt dafür, dass die Töchterchen sich tarnen, damit sie nicht von Rabeneltern großgezogen werden.
Okay, danke für diese hellende Erläuterung. Ich habe mir im Vorfeld vor unserem Gespräch unterschiedliche Newsfeed abonniert, einfach um ein bisschen am Laufenden zu sein. Und da interessiert mich, ich habe gesehen, ihr hattet zuletzt Besuch im Almtal von Jane Goodall. Hm. Warum denn? Plant ihr Gorillas zu beobachten und auszusetzen im Almtal, oder?
Nein, wir sind so dankbar. Jane hat einen Baum der Hoffnung für unser neues Open Science Center gepflanzt. Spatenstich hatten wir im Juli vom Land Oberösterreich finanziell unterstützt. In Partnerschaft mit Cumberland Wildpark und Universität Wien eröffnen wir ein Open Science Center für die Bürgerbeteiligung, weil die Natur ist für alle und je mehr Naturverbundenheit wir erleben, umso reicher und gesunder sind wir als Menschen, aber auch umso mehr die Chancen, dass wir nachhaltig denken und handeln. Und Jane hat für dieses Open Science Center einen Baum der Hoffnung gepflanzt.
Das ist ein schöner Brückenschlag noch in die Zukunft. Lass mich dich das abschließend noch fragen, Sonja. Wie sieht denn deine ideale Vorstellung der Zukunft im Grünau, im Almtal aus? Hast du Projekte, ich will das nicht ins Lustige ziehen, aber willst du auch den Nobelpreis gewinnen? Habt ihr spezielle neue Verhaltensforschungstestreihen? Wo siehst du dich und diese Forschungsstelle in 5 Jahren oder in 10 Jahren?
Das Almtal bietet eine einmalige Chance, weil so viel Partnerschaft herrscht über die letzten 50 Jahre. Die Graugänse sind etabliert, aber vielmehr geht es jetzt um Partnerschaft, um alle Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen. Was wir anbieten, ist ein Know-how, wie wir das Verhalten der Tiere oder die Informationen über das Verhalten der Tiere umsetzen können für ihren Schutz. Zum Beispiel Waldrapp ist oder war lange ausgestorben in Europa. Und im Jahr 97 an der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle haben wir die Waldrapp-Küken großgezogen und sie sind jetzt freifliegend in Europa, nachdem sie ausgestorben waren, 350 Jahre. Dieses Know-how bringe ich zum Beispiel nach Galapagos, wo lokal ausgestorbene Arten wieder angesiedelt werden. Und unsere Konrad-Lorenz-Forschungsstelle ist die führende wissenschaftliche Gruppe für das Monitoring von dieser Wiederansiedlung von lokal ausgestorbenen Arten. Die Graugans ist nicht vom Aussterben bedroht. Es ist eher, kippt ins andere. Sie nimmt zu und sie ist in vielen Bereichen ein Ärgernis für die Menschen. Und auch da können wir davon lernen, wenn wir proteinreiches Getreide anbauen, all ihre Fressfeinde umbringen und die Wasserwege zusperren und uns dann aufregen, dass die Graugänse zu den Acker kommen, dann haben wir eigentlich mehr über uns nachzudenken. Und all diese Herausforderungen, fehlende Arten oder zu häufig vorkommende Arten, weil wir das Ökosystem zugunsten von uns verändert haben und uns ärgern, wenn andere auch davon profitieren, all das können wir neu überdenken und da leisten wir gern einen Beitrag.
Spektakulär, danke. Das ist jetzt für mich, da ich dich live erlebe und dir gegenüber sitze, eine sehr bereichernde Erfahrung. Die Frage, kann man dich auch bei Vorträgen live erleben? Bist du unterwegs oder erlebt man dich in Person, Sonja Kleindörfer, in Grünau im Almtal, oder gibst du auch Vorträge?
Ich halte sehr gerne Vorträge und man kann uns gerne besuchen.
Fein. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle, liebe Sonja, für dein Kommen und für die spannenden Ausführungen. Ich bedanke mich.
Ich sage danke.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.